Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 1.
Ja, und damit moin und willkommen. Mein Name ist Yannick Schneider und das ist die erste Folge vom Advantage-Podcast. Und weil es die erste Episode ist, sollte ich vielleicht mal erklären, was wir heute machen. Advantage ist ein reiner Interview-Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Tennis und der Sportwelt. Ich weiß, es gibt schon ultra viele Podcasts und ihr denkt euch sicherlich jetzt noch irgendein neuer Podcast, aber ich will wirklich versuchen, Spieler, Coaches, Funktionäre für zeitlose, hintergründige und vor allem ausgeruhte Gespräche für euch Hörer an Land zu ziehen. Ihr könnt dem Podcast auch schon folgen. Ich habe eine Twitter-Seite aufgemacht, advantage_pod und auf Instagram advantage_podcast. Und ich habe lange überlegt, wer der geeignete Gesprächspartner für Folge 1 wäre und habe das Glück, heute einen Spieler zu haben, einer, der sich in den letzten Jahren am meisten auf der Profitour verbessert hat. Ich glaube, das kann man sagen. Er ist ganz nahe seines Career-High 33 momentan, auf Weltranglistenplatz 34. Ich muss ihn eigentlich nicht weiter vorstellen in Deutschland. Ein herzliches Willkommen und Hallo an Jan-Lennart Struff.
Ja, hallo.
Grüß dich, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Jetzt habe ich ja eben gerade schon über Twitter und Instagram Werbung gemacht. Das möchte ich dann auch für dich machen. Ihr könnt Jan-Lennart Struff folgen auf Twitter unter dem Namen @struffitennis und auf Instagram unter dem Namen jl_struff. Und wenn wir gerade über soziale Medien sprechen zum Einstieg, wir kennen uns ja schon beruflich auch 2-3 Jahre, deswegen duzen wir uns. Das neueste Bild auf Instagram ist ein ganz besonderes, und zwar vom ersten Geburtstag deines Sohns. Und ich will wahrscheinlich sagen, einer der wenigen Vorteile dieser Krise ist gerade, dass du an diesem besonderen ersten Geburtstag bei ihm zu Hause sein konntest, oder?
Ja, zuerst wollte ich erstmal sagen, es freut mich total, dass du mich ausgewählt hast, dass ich sozusagen die erste Episode mit dir machen kann. Bin sehr happy drüber und momentan, Situation ist natürlich sehr schwierig. Ich bin aber trotzdem sehr happy, dass ich zu Hause sein kann. Die Tour ist sonst immer relativ stressig und ich bin sehr viel unterwegs und bin vielleicht mal ab und zu 2-3 Tage zu Hause. Und bis dato dieses Jahr war ich auch vielleicht 10 Tage zu Hause. Und es tut auch mal ganz gut, muss man wirklich sagen, auch wenn die Situation sehr schwierig ist, Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Das ist wirklich ein sehr großes Privileg.
Das glaube ich dir. Also das gebe ich aber auch zurück erst nochmal. Ich freue mich auch, dass du da bist. Was wir machen wollen, wir reden ein bisschen aktuell aufgrund der besonderen Lage, aber nicht sehr lange. Und dann werden wir ein bisschen verschiedene Punkte deiner Karriere beleuchten, da freue ich mich sehr drauf. Noch ganz kurz beim Thema Papa zu bleiben. Wir sind ja derselbe Jahrgang, also fast gleich. Du wirst jetzt bald 30, ich werde in 3 Monaten 30. Ich bin noch nicht Papa, mal so ganz klassisch gefragt. Man fragt ja dann immer, verändert das einen? Und ich frage dich jetzt auch mal ganz klassisch, verändert das einen eigentlich? Also hast du davor gedacht, dass sich das verändert und bist du ein ganz anderer Mensch, ruhiger, ausgeglichener oder was kannst du mir damit auf den Weg geben?
Nein, ganz anderer Mensch bin ich jetzt nicht. Danke, dass du mich erinnert hast, dass ich jetzt bald 30 werde.
Aber meine Freunde auch die ganze Zeit.
Ja, gut, ein paar Tage habe ich noch, auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Viele Leute haben mir vorher gesagt, wow, die Kinder bekommen haben, das verändert wirklich alles und es ist eine Wahnsinnsumstellung, das ist unglaublich. Und ich so dachte mir immer, ja gut, komm, also es wird sich schon viel verändern, aber so wie die Leute reden, das kann ja nicht sein und so. Und dann ist es selbst passiert und dann ist es auf einmal, wenn der Kleine auf die Welt kommt, also das meine ich mit passiert, dann verändert sich wirklich alles. Also man denkt, okay, das ist kann nicht so groß sein und es ist einfach viel größer, als man dachte. Und das Leben ist komplett anders. Es dreht sich halt alles um den Kleinen und Prioritäten werden halt anders gesetzt. Und es ist einfach verrückt, wie sich das verändert. Vielleicht ist es auch, dass man ein bisschen gelassener wird und mit anderen Problemen, wie beispielsweise, ich nehme mal eins, wenn ich früher schlecht geschlafen habe vorm Match, sagen wir mal, ich bin nachts einmal aufgewacht, habe eine halbe Stunde wach gelegen, war ein bisschen nervös und konnte nicht wirklich schlafen, dachte ich so, boah, bin ich jetzt fit genug und was ist jetzt los? Habe ich jetzt vielleicht nicht gut geschlafen und kann das Match vielleicht nicht gut spielen dadurch? Lache ich mich jetzt ziemlich kaputt darüber und habe auch schon mal mit anderen darüber geredet, weil es ist, Schlafen ist Ausnahmezustand und Schlafen ist Luxus auf den Turnieren und dann ist es einfach toll, wenn man das machen kann, aber ist schon relativ witzig. Ja.
Wer sind so die Vorzeigepapas auf der Tour, mit denen man sich da austauschen kann? Gibt es da welche?
Ach, ich weiß nicht, Vorzeigepapas, das ist relativ schwierig. Man redet einfach mal mit irgendwem. Es gibt einfach viele, ich möchte jetzt gar keine vorheben, deswegen nachher vergesse ich noch irgendwen. Aber man tauscht sich natürlich aus, hey, wie läuft es gerade bei euch, wie ist es, mal ist der Kleine auch mit gewesen und dann ist es ganz witzig. Ja. Mhm.
Ich weiß noch eine kleine Anekdote von einer Pressekonferenz bei den BMW Open letztes Jahr, kurz nachdem du Papa geworden bist und da hat jemand auf der Pressekonferenz auch dich danach gefragt und dann dachte ich schon so, oh, ob darauf antwortet, aber du hast dann auch ganz souverän dich da geöffnet und geantwortet und ich habe auch das Gefühl, dass du in den letzten Jahren auch klarere Aussagen auch medial tätigst, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt hast du kurz ein Interview gegeben, wo du gesagt hast, es ist schwer so zu gucken, für was man eigentlich gerade trainiert. Das sind so Aussagen, mit denen die Menschen auch was anfangen können. Würdest du sagen, dass du wirklich so ein bisschen klarer auch medial geworden bist, ein bisschen offensiver medial?
Klarer generell in meiner Persönlichkeit, würde ich sagen, dass ich finde es einfach eine Entwicklung und am Anfang war es natürlich neu für mich, Interviews zu geben. Wenn man das selten gemacht hat, dann ist man vielleicht auch ein bisschen nervös am Anfang und weiß nicht, was man sagen soll und da kommt so eine Routine rein und jetzt merke ich halt, okay, ich möchte auch ein bisschen mehr sagen manchmal, auch wirklich nicht übertreiben, weil ich möchte einfach ein bisschen meine Meinung kundgeben, aber jetzt wirklich auf einer relativ soliden Basis. Ich muss nicht extrem viel zu irgendwas sagen. Ich freue mich, wenn ich was sagen kann mal, aber ich muss jetzt auch nicht überall was zu sagen, wo ich halt keine Ahnung vielleicht von habe oder dann halte ich mich auch zurück.
Verstehe ich. Rein jetzt für die aktuelle Situation inhaltlich. Ihr dürft ja nur zu zweit momentan trainieren. Genau. Wie trainierst du und mit wem trainierst du? Also bist du dann mit Carsten Ahrens, mit deinem Trainer da oder mit einem Sparringspartner oder wechselt ihr euch ab?
Ja genau, wir dürfen die Halle nur zu zweit betreten. Also entweder mit einem Sparringpartner oder mit dem Carsten. Wir haben das jetzt momentan so gesetzt, dass es etwas lockerer ist. Es ist momentan kein Ende in Sicht und man kann nicht planen, wann es wieder losgeht. Momentan ist, glaube ich, Hamburg der Startpunkt, aber das bezweifle ich ja auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, nicht passieren, meiner Ansicht nach. Und dann ist es einfach so, wie stellen wir das an? Trainieren wir jetzt voll durch, haben wir uns überlegt? Nee, bringt nichts, weil dann bin ich irgendwann komplett platt. Mache ich mein Fitness? Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig. Aber Tennis, setzen wir kleinere Impulse. Letzte Woche habe ich zweimal mit dem Mats gespielt. Und einmal mit dem Carsten, das haben wir jetzt diese Woche auch so geplant. Das werden wir, denke ich, nächste Woche auch durchziehen. Und dann, wenn es ein bisschen klarer wird, wann es mal losgeht, werden wir was intensivieren. Und dann wird es ja auch wahrscheinlich wieder möglich sein, Fitnesseinheiten mit meinem Fitnesscoach zu machen, im Studio und alles. Dann kann man ja auf jeden Fall eine Vorbereitung nochmal hinpacken.
Mhm. Mit Mats meinst du wen mit Nachnamen?
Mats Moray, Entschuldigung.
Ja, habe ich mir gedacht, aber für die Hörer. Genau. was mich besonders noch interessieren würde, ist jetzt auch gerade, weil Profitennis natürlich ein internationaler Sport ist, das Thema Chancengleichheit, was die Training angeht. Hast du Kontakt zu Spielern international, also nicht nur zu deutschen Spielern, wie die gerade trainieren, ob die überhaupt trainieren können, so die Spieler vor dir im Ranking und in deiner Ranking-Position vielleicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber wirklich, ich habe versucht, mich ein bisschen rauszuziehen und einfach was mit der Familie zu machen. Natürlich habe ich mal mit irgendwem geschrieben, aber ich hatte auch nur gehört, dass sie nicht spielen können. Ob die dann wirklich spielen können und es einem nicht sagen, oder das weiß man dann nicht. Deswegen, aber ich denke, dass wirklich die Beschränkungen auch sehr stark sind in anderen Ländern. Es ist, glaube ich, relativ schwierig. Und ich finde es auch gut, wenn man sich einfach dran hält, weil da es steht so viel auf dem Spiel und sollte man nicht außer Reihe tanzen einfach und einfach irgendwas machen, was man will. Und deswegen, ich denke, dass viele Spieler keine Möglichkeiten haben, was zu machen. Aber wie gesagt, die Pause ist lang genug. Danach ist genug Zeit, das wieder aufzubauen, denke ich.
Definitiv. Teilweise sind ja auch die Beschränkungen in anderen Ländern strenger oder lockerer.
Ja, genau. Ich habe eher das Gefühl, dass sie strenger sind in vielen Ländern. Und dass wir hier zum Beispiel in NRW jetzt noch relativ, sagen wir mal, gut dabei wegkommen, dass wir spazieren gehen können, dass wir Sport draußen machen können. Also, ja.
Ich hatte nämlich auch deshalb gefragt, ich habe gestern ein Instagram Live gesehen, beziehungsweise die Übersetzung davon gehört von Alejandro Davidovich Fokina, dem Spanier.
Okay.
Und der soll da gesagt haben, wenn die Übersetzung des Journalisten richtig war, aber der ist eigentlich relativ zuverlässig, dass die besten spanischen Spieler, wenn es so bleibt, so eine Art eigene Liga gründen wollen, damit sie Matchpraxis sammeln können. Ich weiß jetzt nicht über die Umstände, ob es da Geld zu verdienen gibt etc., aber da ging es wohl primär um das Thema Matchpraxis später im Jahr, gerade auch vor dem Hintergrund, dass du ja gesagt hast, es ist auch nicht realistisch, dass es in Hamburg weitergeht, sondern sich das noch länger ziehen wird. Das hatte ich nur ganz interessant gefunden, wenn dann jedes Land irgendwie eine eigene Lösung findet, um halt irgendwie auch Matchpraxis zu sammeln. Ne? So, weil ihr seid ja eigentlich gewohnt, jede Woche Matches.
Ja, genau. Also ich denke auch, dass wir das in Deutschland irgendwie in die Richtung hinbekommen können. Also es geht jetzt gar nicht ums Geld da in dem Sinne.
Außer, wobei das ja auch für Spieler hinter dir
entscheidend ist. Genau, wollte ich gerade noch zukommen. Also mir geht es jetzt nicht unbedingt ums Geld und es wird ein paar Spieler nicht ums Geld gehen. Trotzdem kann es als finanzielle Unterstützung für viele Spieler in Deutschland, die gerade aufstrebend sind, die viele Ausgaben haben, die jetzt, ich hatte jetzt beim Interview gesagt, ab Position 100, 150 können welche Probleme kriegen. Ja, natürlich, das ist eine willkommene Hilfe für die, wenn sie ein bisschen was verdienen können. Ist absolut wichtig, überlebensnotwendig. Dadurch, dass die Bundesliga jetzt auch wegbricht, ist es relativ schwierig für viele Spieler, da einfach klarzukommen. Und es geht einfach um die Existenz auch. Das ist sehr wichtig. Aber ich wollte dazu sagen, für viele Spieler, die weit oben sind, ist es einfach wichtig, so eine Matchpraxis zu finden und einfach zu spielen. Das wollte ich damit ausdrücken. Aber natürlich hilft es auf jeden Fall, wenn auch es Möglichkeiten gibt, was zu verdienen, natürlich, auf nationaler Ebene.
Definitiv. Das ist ja auch eine sehr individuelle Sache. Man kann es ein bisschen abrunden, wie du es gesagt hast, ab der und der Ranking-Position, aber letztlich plant ja jeder sehr individuell und hat dann noch ein Team dabei oder nicht und dementsprechend mehr Kosten oder weniger. Das soll aber heute nicht Hauptthema sein. Wir haben jetzt ein bisschen aktuell gesprochen, weil es sich einfach anbietet, weil es so eine Situation im Welttennis noch nie gab und hoffentlich auch in der Gesellschaft bald so erstmal nicht mehr geben muss, aber es wird uns noch ein bisschen begleiten. Wir wollen euch aber heute ein bisschen ablenken und ein bisschen über die Karriere von Jan-Lennard Struff sprechen, verschiedene Punkte. Ist eine sehr besondere Karriere. Ich habe mal zum Anlass genommen, vor der Pause in Rotterdam hast du, wenn ich nicht falsch geguckt habe, gegen Felix Auger Aliassime gespielt, den besten Nachwuchsspieler, den wir haben momentan auf der Welt. Und dann habe ich mal geguckt, verglichen, was du gemacht hast zwischen 18 und 19, wo du um Ranking 1000 standest, dich versucht hast, über Future-Turniere nach oben zu spielen. Und ich glaube, du hast auch erst mit 19 so den ersten richtigen internationalen Punkt geholt und dich dann Jahr für Jahr nach oben gebissen und gekämpft. Und ich wollte dich einfach mal fragen, jetzt 10 Jahre später, was waren denn so die 2, 3 Punkte, warum du so ein Spätstarter warst auf diesem Top-Niveau?
Ja, das ist ein geiler Vergleich, muss ich sagen. Also man muss dazu sagen,
ja, klar, Felix, das ist Top-Niveau.
Nee, ist kein Problem. Felix ist absolut fantastisch, wie er spielt. Ich finde, wie weit er auch von der Persönlichkeit schon ist, super netter Typ, super lieber Kollege, finde ich wirklich, ich habe großen Respekt vor ihm. Was er in seinem jungen Alter da schon abreißt, alles, das ist unglaublich. Großen Respekt.
Vielleicht macht auch medial einen sehr guten Eindruck. Also gibt es ausgeruhte Pressekonferenzen.
Ich kann jetzt ganz kurz mal was erzählen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in Monte Carlo. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Ich bin runtergekommen aus dem Zimmer vom Schlafen, zum Frühstück runtergegangen, alles war voll. Habe ich mich zum Felix gesetzt, habe gesagt, hi, ich bin der Jan, grüß dich, habe mit ihm ein paar Worte geredet, hatte direkt das Gefühl, hey, boah, der ist super nett und wirklich ein netter Typ und bis jetzt kommen wir auch immer gut miteinander klar, finde ich, und das wollte ich einmal kurz herausheben, dass er wirklich ein super netter Typ ist.
Cool.
Auf mich zu beziehen, hat mir die Reife, die er hatte damals, die er jetzt hat, hat mir damals halt gefehlt, würde ich sagen. Ich war gefühlt einfach ein bisschen Spätstarter, muss ich sagen. Wirklich in allem war es ein bisschen kleiner Spätstart, würde ich sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Schule, habe Abitur gemacht mit 19. Das hast du richtig gesehen, dass ich dann mit 19 meinen ersten Punkt gemacht habe. Das war in Marburg beim Turnier, beim Future, nachdem ich zwei Runden, glaube ich, in der Quali gewonnen habe und im Quali-Finale Walkover gekriegt habe, habe ich gegen Peter Görfczyk gespielt, habe den geschlagen. Der stand damals, glaube ich, 400, stand aber auch schon mal höher zu dem Zeitpunkt. Und das war mein erster Punkt mit 19. Das war noch zwischen der Notenvergabe fürs Abitur.
Stark.
2008 habe ich meinen ersten Future gespielt. Hatte zweimal im Hauptfeld, einmal eine Wildcard in Espelkamp und einmal in Wetzlar. Habe ich gegen Steven Monecke verloren in drei Sätzen und meinen ersten Punkt. Das war schon bittere Niederlage, muss ich sagen.
Das kannst du alles und noch so runterrattern, halt, ohne nachzugucken.
Ja,
du hast kein Blatt jetzt vor dir gerade.
Nee. 6-2 war es gegen Steven Monecke. Das war relativ bitter, muss ich sagen. Nur um ein Ergebnis nochmal zu nennen. aber dann ging es halt weiter. Und nach der Schule wollte ich einfach mal Tennis spielen. Das war mein großer Traum. Ich habe schon während der Schule gesagt, hey, komm, mach Abi. Haben meine Eltern mir auch mal gesagt. Und dann kannst du anfangen zu spielen. Ich hatte Angebote von Colleges, habe mich dagegen entschieden, wobei es auch eine super Zeit gewesen wäre, denke ich mal, weil ich viele super Stories von Freunden gehört habe. Aber ich wollte einfach in diesem Moment diese Freiheit haben, einfach das machen zu können, was ich will. Mhm. Und wenn ich ins College gehe, wäre ich wieder in so ein System reingepackt, dachte ich mir. Und das kann ich auf keinen Fall machen. Dann habe ich angefangen zu spielen, habe mich im ersten Jahr irgendwie auf 700 gespielt, was mein Ziel war auch. Habe ich es geschafft, war sogar ein bisschen besser als mein Ziel. Dann habe ich Step by Step in den Jahren mir Ziele gesetzt. Und das war eigentlich immer so ein Jahresziel, was ich erreichen möchte. Und es war einfach harter Kampf, muss ich sagen. Vielleicht habe ich noch ein paar Mal zu viel Future gespielt, wobei ich auch nicht lange da war. Wenn man es vergleicht mit vielen anderen Spielern, die auch sehr lange auf Future-Ebene spielen und versuchen und den nächsten Schritt teilweise nicht wagen, war es natürlich auch so am Anfang, dass ich auf Challenger-Ebene viel verloren habe, was natürlich sich nicht gut angefühlt hat, wo man dann gerne wieder auf Future zurückgeht. Mhm. Dann kam auch mal eine kleine Verletzung mit einem Bänderriss rein, wo ich früher einfach noch nicht so professionell aufgestellt war. Das hat mich einfach so 2-3 Monate gekostet und dann habe ich einfach schlecht gespielt, dann bin ich rausgedroppt, ein bisschen mit einem Rank nach hinten. Ein anderes Beispiel jetzt, seitdem ich mit dem Uwe Lied gearbeite.
Seit 2010, ne?
Ja, genau.
Hast du mir letztes Jahr gesagt, ja.
Ist es eigentlich so gewesen, dass wir vor 3-4 Jahren oder so hatte ich mal einen Bänderriss wohl angeblich, als ich mich beim Turnier umgeknickt bin und stand eine Woche später wieder auf dem Platz. Das ist relativ unnormal gewesen und habe mich umgeknickt und stand am nächsten Tag, also gegen der Potro, und habe ihn 3 Sätze verloren am Platz. Und dann habe ich eine Woche später im Heilbronn wieder beim Challenger gespielt. Das war schon verrückt. Aber das waren so alles Dinge, wo ich mich selbst weiterentwickelt habe und auch Zeit brauchte für. Deswegen, ich war nicht dieser Frühstarter. Ich finde, dass ich nicht so extremes Talent habe. Schon talentiert bin im Tennisbereich, aber auch sehr viel arbeiten muss dafür. Was anderen vielleicht ein bisschen leichter fällt in mancher Hinsicht, muss ich vielleicht viel mehr verarbeiten. Das heißt nicht, dass ich jetzt viel, viel mehr arbeite als alle anderen, weil alle sehr, sehr viel arbeiten auf der Tour. Aber von meinem Gefühl her arbeite ich viel, bin einer, der sehr fleißig ist und viel dafür investieren muss. Und das hat sich auch ausgezahlt in den letzten Jahren. Aber dieses Professionelle, was am Anfang noch nicht so hundertprozentig da ist, da war, beziehungsweise woher soll ich es auch genau wissen, wie es geht, musste sich erst für mich entwickeln. Und da braucht man immer jemanden an der Seite, der einem das sagt und der einem das aufzeigt, und das ist ganz wichtig.
Zu deinem jetzigen Team, dem du sozusagen auch nochmal den Durchbruch ganz oben geschafft hast, kommen wir auch nochmal später. Erstmal vielen Dank für deine Einblicke. Ich kann auch mal empfehlen, auf die ATP-Seite von Jan-Hennes Struff zu gehen und sich mal die Jahre zwischen 2008 und 14, 15 anzuschauen. Da ist genau das beschrieben, auch dieses Auf und Ab und dieses eigenständige nach oben kämpfen mit ein paar Rückschlägen auf Future und Challenger-Ebene. Ich bin das vorhin nochmal durchgegangen in der Vorbereitung. Da waren ein paar interessante Ergebnisse auf jeden Fall auch dabei. Wir spulen mal ein bisschen vor und ich stelle dir mal eine Werbe-Millionär-Frage beziehungsweise eine spezifische Frage zu einem Spieler. Was verbindest du mit dem Namen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Arnaud Brugge Davi, ein spanischer Linkshänder?
Ja, ganz witzig. Der ist jetzt Tourmanager auf der Tour. Das ist ganz witzig. Der kümmert sich sozusagen, der arbeitet für ATP und kümmert sich jetzt um die ganzen Spieler und kommuniziert mit uns auf den Turnieren. Aber ja, ich habe
aus dem. Daher kannte ich ihn auch, nicht aus dem, warum ich dich jetzt gefragt habe.
Nee, ich weiß. Nee. Ich habe gegen ihn noch Australian Open Quali-Finale gespielt.
Welches Jahr?
Das ist eine gute Frage. Für mein erstes Grand Slam-Hauptfeld.
Genau.
Boah, gute Frage. Auf jeden Fall habe ich 2-6, 2-6 verloren, glaube ich, 2-6, 1-6. Oder 1-6, 3-6, irgendwas voll
klassisch. Es war 2013 bei Australian Open, letzte Quali-Runde, und ich glaube, es war ein 1-6, 3-6.
Kann gut sein. Die ersten beiden Runden kann ich dir aber sagen, wie sie ausging. 7-5 im dritten gegen Hutter gelungen und dann 4-2 gegen Timo de Backer. Das weiß ich noch, aber da habe ich eine Klatsche gekriegt. Ja. Das hat sich nicht gut angefühlt.
Ich frage aus dem Grund zum ersten Mal, weil es deine erste Grand Slam-Erfahrung war, zum anderen, weil du es eben auch angekratzt hast, dass du auch vom Team her dich erst später professioneller aufgestellt hast und Sachen dazu gelernt hast. Ich wollte dich mal fragen, 2013 bei den Australian Open, wie bist du da hingereist? Alleine, mit Team? Erzähl mal ein bisschen.
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich war damals mit meinem alten Trainer Stoffel da, das weiß ich noch, und das war es eigentlich, glaube ich. Ich bin mit ihm gereist. Ich war meiner Ansicht nach war ich vor in Doha. So müsste es gewesen sein, und bin dann rüber geflogen.
War es eine komplette Reizüberflutung, so Australian Open?
Ja, total, total. Aber es war auch da, wo ich hin wollte, unbedingt. Mhm. Aber ich glaube, wenn mich das recht erinnert, ich müsste US Open schon vorher einmal gespielt haben, oder? Wenn es richtig ist, ich bin nicht ganz sicher.
Ich hatte mir jetzt US Open, Australian Open 2013 zum ersten Mal notiert, aber ich bin ja auch keine Maschine. Das können wir gleich nochmal nachgucken, aber ich frage dich mal weiter, weil.
Na, ich glaube, ich weiß auch warum. Ich glaube, ich habe 2011 2011 war ich zum ersten Mal in der Quali in US Open.
Ja, genau. Ich hatte es mir notiert, weil es die letzte Quali-Runde war. Genau. Zum ersten Mal.
Genau, richtig.
Genau.
Nee, da ging es ums Hauptfeld, ja. Genau, das erste Mal.
Aber du hast schnell einen Lerneffekt gehabt, auf jeden Fall. Weil im gleichen Jahr hast du es dann gepackt bei den French Open, und in Wimbledon hast du sogar eine Hauptfeldrunde gewonnen.
Ja, genau. Es ist verrückte Erinnerung. Also jetzt, ich möchte ganz kurz nochmal auf das 2011.
Gerne.
Das war mein drittes Turnier auf Hardcore draußen, US Open. Das ist ein Wahnsinn. Drei Turniere ist auf Hardcore draußen gespielt. Ich hatte bis dahin das Gefühl, dass ich keinen Winner spielen kann, dass es so langsam ist, wobei US Open relativ zügig war im Nachhinein. Aber ich wusste nicht, wie ich da spielen sollte auf dem Hardcore. Das meine ich auch damit. Ich habe viel auf Asche gespielt früher. Ich habe in der Halle auf Hardcore gespielt, aber das waren eher die Turniere, die ich gespielt habe. Und dann habe ich Australian Open, war ich im Hauptfeld, habe das Turnier in der Quali in 2012 wäre ich gewesen, habe das Turnier aber ausgelassen, weil ich mich dagegen entschieden habe, darüber zu fliegen. Was im Nachhinein ein bisschen idiotisch war, aber habe mich auch in der Zeit in Deutschland verletzt, mit dem Bänderriss war das da, wo ich dann 3 Monate raus war. Deswegen bin ich dann zurückgefallen und hatte mich zwischenzeitlich noch gefragt, werde ich dann jemals nochmal in die Quali kommen, weil das sind Grand Slams.
Okay.
Und dann habe ich mich für Australien qualifiziert und ja, und da wieder Quali-Final gespielt, dann im French Open war es das nächste, wo ich dann mich qualifiziert habe. Erst dann habe ich gegen Gerald Melzer gewonnen, das weiß ich noch, auf dem Court 3. Und dann habe ich gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen einen Südamerikaner gewonnen. Und im Quali-Finale habe ich gegen Gabashvili gespielt.
Genau.
4-7, 6-4, 7-6. Bei 5-4 habe ich zum Match serviert, Break bekommen, Matchball im Tiebreak gehabt, hat auf der Linie gespielt, einen Satzball abgewehrt und dann habe ich mit einem Vorn-Volley abgeschlossen. Das weiß ich noch. Solche Momente brennen sich einfach in dein Gehirn rein und das ist auch so toll. So ein toller Moment, es hat genieselt, es war einfach unglaublich. Erstmal Grand Slam, dann im Hauptfeld zu stehen und dann in Wimbledon kurz darauf, erstmal Grand Slam, da wirklich eine Runde zu gewinnen. Da kann ich nochmal an die Professionalität ein bisschen genauer erläutern.
Gerne.
Ich habe dort Quali gespielt in Roehampton, in Wimbledon. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Quali wird auf einer anderen Anlage gespielt und man kann erst dann nach Wimbledon kommen, wenn man ins Hauptfeld kommt. Und ich habe die erste Runde gewonnen, war ganz gut. Zweite Runde, abends auf Rasen wird es ein bisschen glatter, weil es einfach die Feuchtigkeit wieder im Boden spürbar ist. Morgens ist es spürbar, deswegen wird immer ein bisschen später angefangen. Und ich hatte damals mir in Halle noch niemals Rasenschuhe gekauft, als ich das erste Mal Quali gespielt hatte. Habe mit Aschenschuhen gespielt, habe die Juniors mit Aschenschuhen Halbfinale gespielt, weil ich dachte, warum soll ich mir jetzt Rasenschuhe holen? Das war ich halt früher so ein bisschen kleiner okay. Idiot. Aber die Trainer hatten mir da gesagt, hey, zum ersten Mal gespielt habe, kauf dir auch Rasenschuhe. Ich dachte, nee, 100 Euro gekostet. Da dachte ich mir, was soll das so ungefähr? Ne? Und es war halt so ein bisschen kleingeistig gedacht. Und dann spiele ich zweite Runde Quali gegen Moria aus Japan, meiner Ansicht nach. Und lauf da hinten rum auf dem Platz, steht 2 Meter hinter der Linie auf Rasen, was keinen Sinn gemacht hat eigentlich so wirklich. Oder 3 Meter in der Rallye. Und bin die ganze Zeit weggerutscht, weil ich keine Schuhe hatte, keine vernünftigen. Weil die Noppen schon abgenutzt waren vom Jahr, von irgendwann mal vom Spielen. Ich bin auch über die Straße mitgelaufen, was auch immer. Und dann bin ich halt immer weggerutscht und habe dieses Match irgendwie 8-6 oder so im dritten gewonnen. War 2-4 hinten, Breakball hinten und habe dann Quali-Finale auch noch gewonnen. Ich glaube, im Hauptfeld hatte ich immer noch keine vernünftigen Schuhe. Ich bin nicht ganz sicher, aber den Fehler habe ich dann nicht mehr so häufig gemacht.
Warst du dann trotzig oder hast du dann sofort reagiert und dir Schuhe geholt?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe für nächstes Jahr dann Schuhe organisiert. Man muss wissen, bei meiner Schuhgröße war das nicht so leicht. Weil,
was hast du denn?
Bei Nikes hatte ich, die ich damals gespielt hatte, war das irgendwie 48,5, 49,5. Okay. Das war relativ schwierig. Hatte ich versucht, immer was zu kriegen, aber es war nicht so leicht.
Gut, also wenn talentierte Nachwuchsspieler zuhören, auf jeden Fall in Schuhe investieren, das kann helfen.
Ja,
wenn das peinlich, die Quintessenz des ersten Podcasts ist von Jan-Lennart Struff, in Ausrüstung investieren. Interessante Geschichte. Du bist dann auch unter anderem durch diese Leistung erstmals in die Top 100 gekommen. Und im Jahr 2014 war dein größter Erfolg, um ein bisschen auf deutschen Boden weiterzuspulen, in München aus der Quali heraus ins Halbfinale gegen Fabio Fognini. Und ich möchte mal wissen, jetzt rückblickend, 6 Jahre später, was warst du deiner Meinung nach damals für ein Spielertyp zu dem Zeitpunkt bei den BMW Open 2014?
Ich war ein hungriger Spieler, würde ich sagen. Ich hatte Lust auf mehr, ich wollte nach vorne kommen. Ich hatte dann, glaube ich, auch da 46 meine höchste Ranglistenposition bis dato. Ich glaube, nach München oder eine Woche, 2-3 Wochen später habe ich die geholt gehabt. Ich ein bisschen unberechenbar, würde ich sagen. Ich habe sehr aggressiv gespielt, sehr viel, sagen wir, sehr viel Returns, zweite Aufschläge attackiert, war aber ein bisschen auf und ab, würde ich auch sagen. Es war jetzt nicht so ganz konstant, aber trotzdem war ich gefährlich in manchen Matches und musste mir das natürlich selbst zutrauen. Erstmal habe ich gegen Feli Lopez gewonnen da, das weiß ich noch. Qualifinale hatte ich gegen Berra gewonnen. Das war eine ganz witzige Story auch. Da hatte ich eigentlich eine Wildcard fürs Hauptfeld, aber ich hatte gefühlt nicht so, war nicht so, wollte ich irgendwie nicht annehmen, weil ich nicht so happy war aus irgendeinem Grund und weil ich nicht so viele Matches gespielt hatte irgendwann mal und habe dann wollte dann Quali spielen und bin dann durch die Quali gegangen, so ungefähr. Das war das. Oder es war ein Jahr später, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es war verrückt irgendwas. Verrückte Aktion. Ich war ein bisschen unberechenbar, würde ich sagen. Ich konnte gut spielen, konnte aber auch mal schlecht spielen. Das Problem war damals, ich wusste persönlich manchmal, das meine ich auch mit, wo ich ein bisschen gewachsen bin als Person, wusste nicht immer haargenau, warum spiele ich jetzt nicht so gut, warum spiele ich jetzt so gut und habe es einfach nicht so selbst gespürt. Und was sich in den letzten Jahren halt deutlich geändert hat, dass ich selbst viel mehr into it bin und merke, auf welche Kleinigkeiten es ankommt und genau weiß, wann ich was machen muss, damit es besser wird. Aber das werden mir viele Tennisspieler sagen können, dass sie das gelernt haben mit der Zeit.
Ich frage nämlich auch deshalb zu dem Zeitpunkt, weil ich auch wissen wollte, aber du hast auch ein bisschen schon beantwortet, welche Rolle ein Trainer spielen kann, beziehungsweise welche Rolle du einem Trainer, einem Betreuer oder sogar einem ganzen Funktionsteam du damals mit 24, 25 zugeordnet hast. Welche Rolle, ich meine, du hast wahrscheinlich gesehen, viele Leute, viele Spieler haben so und so viele Leute dabei, ob du gesagt hast, hey, das will ich auch mal erweitern oder ob dir das noch gar nicht so bewusst war zu dem Zeitpunkt.
Ja, schon. Ich hatte ab und zu meinen Fitnesscoach Uwe Liedtke dabei, der auch Physiotherapeut ist. Und da hat es alles so ein bisschen begonnen, so ein bisschen professioneller zu werden bei mir. Wenn man sich jetzt heutzutage anguckt, wie viele Leute mit ihrem ganzen Team reisen, mit vielen Physiotherapeuten, beziehungsweise mit einem eigenen Physiotherapeuten, Fitnesscoach, das ist alles besser geworden. Ich finde es aber trotzdem, dass viele Spieler es trotzdem nicht machen, wobei ich denke, wieso machen die es nicht? Für mich ist es so, ich habe investiert, es ist teuer, das zu machen, die ganzen Flüge zu bezahlen, die ganzen Kosten auf Hotel gerechnet, die ganzen Gehälter von Trainer und Physio zu zahlen, aber es lohnt sich einfach, wenn ich jetzt beispielsweise durch meinen Physiotherapeut wenn ich ihn nicht mitnehme und mich verletze und ein Grand Slam-Turnier verpasse, das wäre No-Go. Und durch dieses das Grand Slam-Turnier kann sozusagen alles theoretisch dann das Gehalt bezahlen, vielleicht in die Richtung, wenn man das dann so sieht. Und warum soll ich das dann nicht investieren? Ich bin stärker, werde stärker dadurch. Und es hat eine große Rolle. Irgendwann kam der Trainerwechsel dann zu Carsten Ahrens. Und für mich war das ja ein sehr entscheidender Faktor in meiner Karriere, der mich auch persönlich nochmal sehr weit gebracht hat.
Glaube ich, da kommen wir gleich dazu. Ich habe noch eine letzte Frage aus diesem Sektor von 2014. Da hast du dann auch zum ersten Mal gegen sehr bekannte Spieler gespielt, wie Fognini, aber auch später im Jahr in Marseille gegen Tsonga oder gegen Murray in Wien. Und ich wollte mal fragen, wie du bei solchen Matches damit umgegangen bist, gegen große Namen antreten zu müssen. Hattest du Schiss? Warst du da tough? Oder war das so ein Mittelding?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil viele Leute denken immer, okay, wenn man auf dem Platz steht, boah, das macht einem nichts aus. Aber da geht einem sehr, sehr viel durch den Kopf. Zum ersten Mal Halbfinale in München war ja für mich, wow, war leider vor wenig Zuschauern, weil es Nieselregen war. Und der Fognini hat mich da richtig zerstört, muss ich sagen, weil es sehr nass war. Ich wusste nicht, wie ich gegen ihn anspielen sollte. Es hat sich schon miserabel auf dem Platz angefühlt, wenn man so glatt verliert, muss ich wirklich sagen, auch wenn man vorher so ein super Ergebnis gemacht hat. Gegen Zonga auf dem Court war das ganz anders. Da bin ich anders aufgetreten, da hatte ich mehr Selbstvertrauen. Als ich das erste Mal gegen ihn gespielt habe, habe 6-7, 5-7 verloren, einen engen Match, wo ich im zweiten sogar Break 4 war. Und ja, das erste Satz war sehr eng, wo er sehr viel Breakbälle hatte. Und in Frankreich gegen ihn zu spielen, natürlich war das, komme ich raus und habe vorher gegen Lodra gewonnen, gegen Beneteau gewonnen, was ja unglaublich gut war, gegen die Franzosen schon zu spielen, um gegen ihn dann zu spielen. Natürlich war ich nervös, klar, aber das war eher so eine Anspannung, so geil, ich darf gegen Zonga spielen, wie toll ist das?
Und, okay, verstehe.
Das ist, war ein Highlight, weil ich den früher nur gesehen hatte im Fernsehen immer und es war einfach wow. Und gegen Murray in der Stadthalle in Wien zu spielen, im Viertelfinale war das, glaube ich.
Ja, korrekt.
Ah, genau. Danach hatte ich, glaube ich, meine 46 beste Position. Das fällt mir, glaube ich, gerade ein, weil das am Geburtstag von einem guten Kollegen war.
Also, liebe Zuhörer, Jan Lennart Struff, sehr gutes Gedächtnis auf jeden Fall.
Ja, das ist verrückt. Manche Sachen weiß man noch von vielen Matches. Frage mich bitte nicht alle Future-Ergebnisse, das haben wir vielleicht ein bisschen nicht vergessen. Aber nee,
die Frage.
Ich glaube, da habe ich gegen Stachowski 7-6 im dritten gewonnen davor, die Runde. Und dann gegen Murray gespielt und ich dachte, wow, jetzt spiele ich gegen Murray, unglaublich. Das ist Wahnsinn. Habe meinen alten Trainer da noch gefragt. So. Und der sagte mir, hey, pass auf, der wird gar nicht so schnell spielen, wie du denkst. Und das ist okay, du kannst alles spielen. Es wird gut, die Halle war ziemlich voll und war natürlich nervös, Viertelfinale. Damals war das Wien noch 250er. Und dann weiß ich noch ganz genau, dann spiele ich den ersten Ball ein, der Murray. Der Hund zieht direkt ab, so mittig, ne? Ganz schnell vorn. Ne? Ich mich keinen Schritt bewegt in dem Moment und habe einen Aufsetzer auf die Metallkante unten am Netz gespielt. Der ist hochgeflogen. Das war so witzig, weil ich habe ich rausgeguckt, so, ich spiele nicht so schnell. Und dann war aber alles okay. Ich hatte den zweiten als Break 4 Ups verloren, 5-7, glaube ich. War 2-5-7, war 4-2 vorne, direkt Rebreak gekriegt. Aber solche Erfahrungen gegen große Spieler sind sehr wichtig. Und auf großen Courts, am Anfang ist man echt total nervös. Und man denkt, ich zumindest dachte, ich bin nicht gut genug, ich kann die nicht schlagen.
Okay.
Was sich dann aber immer mehr verändert. Und je näher man drankommt, trotzdem, obwohl ich fühle ich 4-2, weil dann auch was in mir sagt, hey, ich bin doch gut. Und dann merkt man irgendwann, hey, das geht alles. Das ist alles machbar, das ist alles möglich und man gewinnt immer mehr Vertrauen in sich selbst und in alles und dann kann man auch vorweg gehen und kann schauen, dass wenn man nächstes Mal spielt, weiß man, okay, ich habe eine Chance hier. Und so ins Match reinzugehen, und mit dem Gefühl, der muss mich auch erstmal schlagen, irgendwann, was ich jetzt die letzten Jahre entwickelt habe.
Ja, das strahlst du aus, vor allem seit letztem Jahr.
Ja. Ist es schon deutlich anders. Und jedes einzelne Match auf dem Weg hat mir geholfen, jeder große Center Court, die anfängliche Nervosität, alles hat geholfen. Und das ist alles, ja, das war alles ein Weg. Und dieser Weg hat mich da hingebracht, wo ich jetzt bin und ich bin sehr happy darüber, auch wenn viele, viele Dinge hätten besser laufen können und wenn ich mir wünschte, es könnten besser laufen, aber sind es halt nun mal nicht, aber wo ich jetzt bin, zählt und ja, das ist alles ein Ergebnis aus allen Dingen, die passiert sind.
Alles Teil der Entwicklung und es freut mich, dass du damit so im Reinen bist. Ich habe natürlich keine Mühen gescheut und investigativ recherchiert über dich und deine Karriere und hatte lieber Jan Lennart Hilfe, von der du nichts weißt. Dein heißgeliebter ehemaliger oder vielleicht mal wieder in Zukunft Doppelpartner aus dem Davis Cup, Tim Pütz, hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Einen Moment.
Hallo Yannick, hallo Struffi. Viele Grüße aus der Halbquarantäne aus Frankfurt. Ich bin kurz davor, mich zu meinem täglichen Läufchen aufzumachen. Viel mehr geht hier im Moment nicht. Ich hoffe, euch geht's gut. Und da ich ja gebeten wurde, eine kurze Anekdote zum Trophy zu erzählen, musste ich tatsächlich kurz überlegen, weil das meiste ist, ja, manches ist nicht jugendfrei, vieles mit Sicherheit nicht öffentlichkeitstauglich. Aber ich habe daran gedacht, dass Struffi und ich damals auf dem Weg zu meinem ersten Davis Cup in Lissabon haben Struffi und ich in der Woche vorher noch ein Turnier gespielt in Genua und haben das auch ganz gut gespielt tatsächlich. Waren im Finale im Doppel und mussten nach dem Finale, es war höchst schwierig, aus Genua nach Lissabon zu kommen. Die Mannschaft war natürlich sonntagsabends schon in Lissabon und oder gar noch früher, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall mussten wir am Sonntagabend von Lissabon von Genua nach, ich glaube, wir sind nach Mailand gefahren.
Ja.
In Mailand am Flughafen übernachtet und mussten dann nächsten Morgen irgendwie ganz früh aufstehen, um nach Lissabon zu fliegen. Auf jeden Fall kann ich Trophäe vielleicht mal von der Autofahrt nach Mailand. Das war auf jeden Fall eines der Highlights meiner Zeit zusammen mit Trophäe. Zumindest eine Sache, die man hier erzählen kann. Da haben wir beide ausnahmsweise mal keinen Mist gemacht. Ja. Viele Grüße, bis bald. Tschüss.
Genau, das war Tim Pütz, einer der besten Doppelspieler Deutschlands und in diesem Fall Aushilfsjournalist mit der Frage. Ja. Jan Lennart, erzähl doch mal von dieser Autofahrt.
Ja, Tim ist ein sehr guter Freund und mein bester Kollege auf der Tour. Es ist einfach nur sehr witzig, wie es, es war spät abends, wir haben gewonnen, das war schon mal ganz gut, wenn man die Autofahrt dann bedenkt. Aber mein Fitnesscoach saß vorne und man muss dazu wissen, mein Fitnesscoach ist einfach ein geiler Typ, aber die Autofahrt hat ihn ein bisschen mitgenommen, würde ich mal sagen. Wir sind, ich weiß nicht mehr, wie das heißt genau, aber wir sind da über eine Autobahn gefahren und wir hatten einen Fahrer, der war so 20 oder 22 und der ist da voll durchgeheizt in jede Kurve mal gerade und wir dachten, okay, wir sterben jetzt gleich. Und mein Fitnesscoach war so sauer, der hat kein Wort mehr gesagt. Der ist ausgestiegen, als wir in Mailand angekommen sind. Seine Sachen gepackt, war weg, glaube ich. Das war so lustig. Der ist nach Hause geflogen dann am nächsten Tag. Und war, also es war absoluter Wahnsinn, wie der geheizt ist. Der Junge, da gab es unfassbare Kurven und der ist immer voll beschleunigt und dann 200 Meter später voll abgebremst und dann wieder in die nächste Kurve. Also das war eine unglaubliche Fahrt. Also das war Wahnsinn.
Tim Pütz hat noch ergänzt, dass das wohl Serpentinen waren, durch die ihr fahren musstet.
Genau, also
Bergpässe irgendwie Richtung Mailand. Und da muss er wie ein Rallye-Fahrer wohl gefahren sein. Und ihr seid wohl beide, kreidebleich ausgestiegen und wart euch eigentlich während der Fahrt sicher, dass ihr sterben werdet. Das hat Tim gesagt.
Ich glaube, der Tim hat vergessen, dass er Uwe auch noch im Auto saß und der hat auch die Nerven verloren. Aber er war Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe sogar ein Video mal irgendwann gemacht. Das muss ich mal auf meinem alten Handy suchen. Also das war Highlight. Ja. Aber es gibt schon viele Stories auch mit Tim. Und ich bin dankbar, dass er die erzählt hat. Und es ist immer sehr witzig mit ihm. Am nächsten Tag in Lissabon hatten wir frei, sind schön ans Meer gegangen, die anderen haben trainiert und wir kamen halt, haben eine Woche Turnier gespielt und waren montagmorgens geflogen und haben ein bisschen im Pool so ein bisschen lockeres Programm gemacht und haben ein bisschen gefightet und haben ein bisschen Ringen gespielt da auch. Das war ganz witzig, aber ja.
Ich habe Tim natürlich auch nicht nur, weil er lustige Anekdoten hat über euch ausgewählt, sondern natürlich, weil er auch eine wichtige Rolle in deiner Karriere im Davis Cup gespielt hat und ich weiß, wie wichtig dir der Davis Cup ist. Ihr habt ja eine sehr coole Story hingelegt, als ungeschlagene Davis Cup Paarung noch im alten Modus. Ich hatte auch das Privileg, euch da als Reporter oft zu folgen, auch im Ausland. Ich erinnere jetzt mal irgendwie an die Partie in Brisbane gegen Australien 2018 oder noch intensiver wahrscheinlich an die Partie in der ausverkauften Stierkampfarena von Valencia 2018. Mhm. Vielleicht kannst du mal weil das war ja praktisch noch eine ganz knappe Partie 2018, die verlorene Partie 2-3 am Ende in Valencia gegen Spanien im letzten Jahr des alten Davis Cups. Da habt ihr das Doppel in 5 Sätzen, glaube ich, gewonnen, richtig?
Ja,
Ja, genau.
7-5-5-5 nochmal gewonnen, genau.
Ja, genau. Das war Drama pur und da habt ihr dem DTB-Team eine super Ausgangslage noch hingelegt. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen zwischen eurer Beziehung im Doppel, wer ist der Ruhige, wer ist der Extrovertierte und vielleicht auch eine Geschichte, weil ich mir das so schwierig vorstelle, in der Kabine vor dem Spiel in so einer Stierkampfarena.
Ja gut, das ist ein war eine besondere Location, würde ich einfach sagen. Stehkampf Arena vor den Zuschauern in Spanien. Die Stimmung war unfassbar. Sowas war, es war wunderschön. Und zu dem Zeitpunkt dachte man, okay, vielleicht gibt es sowas im Davis Cup nie wieder. Und das Finale, wie das jetzt war, das war natürlich stimmungstechnisch traurig dagegen. Auch wenn wir gegen Argentinien und Chile gespielt haben, die total gut ihr Team angefeuert haben. Wir haben ein paar Deutsche da, die für uns gecheert haben. Aber es hat sich wie Auswärtsspiele alle angefühlt im Finale in Madrid. Aber in Valencia, das war unfassbar. War wunderschön. Die Woche mit dem Team war unglaublich, auch wenn wir 2-3 verloren haben, auch wenn es einfach absolut bitter war am Ende. Aber es war in Australien war es schon unfassbar toll. Was wir alles mit dem Team zusammen gemacht haben.
Ihr wart im Escape Room damals, glaube ich.
Escape Room waren wir. Wir waren golfen mit dem Team vorher. Wir waren am Strand. Es war einfach ein Traum. Also, okay, Australien ist ganz cooler. Ist ganz cool, da zu sein, sagen wir mal so. Und da kann man viele schöne Dinge machen.
Ja, aber es war ja auch nicht selbstverständlich, wenn man das mal mit früheren Zeiten vergleicht, dass dann das ganze Team und auch der Topspieler 2 Wochen länger in Australien bleibt und keiner sagt, nee, darauf habe ich jetzt aber eigentlich keine Lust. Ne? So.
Ja, es war verrückt, war mega, es war unglaublich toll. Und in Valencia war es auch unfassbar, der Teamzusammenhalt war richtig schön, war super und es war eine unglaublich tolle Zeit da auch und in der Umkleide ist es dann so, dann vorm Spiel ist man halt nervös und spielt sich ein. Vor allem haben wir gegen Lopez gespielt, wussten nicht erst, ob Nadal spielen wird. Wir dachten erst, vielleicht Nadal spielt. Halbe Stunde vorher wussten wir es und dann oder dreiviertel Stunde, keine Ahnung mehr. Oder Stunde, ich weiß nicht mehr, wann die aufstellen mussten.
Findest du, dass Rafael Nadal der beste Doppelspieler ist von den Topspielern?
Ah, schon besonders, ja. Also würde ich schon sagen. Hat er nicht umsonst Goldmedaille gewonnen, Marc Lopez und ich weiß noch, als die bei Nadal das, alle seine Titel aufgezählt haben und das Publikum mal hey! Gemacht hat, wir haben es aufgenommen, haben es ein paar Mal angehört, also auf Spanisch hat er, ich kann kein Spanisch, aber der hat dann immer die Jahre gezählt und dann nochmal 2000, French Open Sieg 2012, hey! 13, hey! So ungefähr ging das los, ich weiß. Ich weiß nicht, ob er 12 und 13, sehr wahrscheinlich ist eins, beide gewonnen hat, aber ich weiß nicht, wann er, ich glaube, 9 hat Federer, glaube ich, gewonnen.
Genau, da ist er gegen Söderling ausgeschieden.
Ja, genau, aber unfassbar. Und da ist man natürlich nervös vorm Spiel, aber dann ist das Team da und versuchen uns ein bisschen zu beruhigen, mal ein bisschen Ablenkung reinzukriegen. Und dann ist ja auch ganz gut losgegangen, eigentlich mit 200 Sätzen, aber es ist so ein Drama wird unfassbar.
Definitiv. Aber man bekommt schon den richtigen Eindruck, wenn man auch sagt, so Teamchef Michael Kohlmann, so, der hat den Laden ganz gut im Griff. Ne? Ihr kommt immer alle sehr gerne zum Davis Cup. Also das hat man nicht nur so oberflächlich. Das
natürlich. Kohl ist ein guter Typ, macht Spaß mit ihm. Cooler Team-Captain auf jeden Fall. Ich mag ihn persönlich sehr. Und ich spiele aber auch Davis Cup, weil ich es einfach liebe und weil ich es liebe, für Deutschland anzutreten, weil es eine Ehre für mich ist.
Kommen wir zum letzten Block, der mich bei dir ganz besonders interessiert, weil es da auf jeden Fall einen direkten Zusammenhang gibt zwischen deinem weiteren Aufstieg in den letzten Jahren in der Weltrangliste und besseren Ergebnissen und dem Team, das du um dich versammelt hast. Du hattest ja vorhin schon erzählt, dein Fitnesstrainer Uwe Liedtke ist schon seit 2010 bei dir und den nimmst du immer oft mit. Und Carsten Ariens ist im, korrigier mich, aber ich glaube im Laufe des Jahres 2015 dazu gestoßen.
Richtig, genau.
Und ich wollte dich mal ganz konkret fragen, ist das die beste Entscheidung, die du in deiner Karriere getroffen hast? In deiner sportlichen?
Ja, mit auf jeden Fall. Natürlich hat es auch ein bisschen was Toughes mitgebracht, definitiv. Aber es ist für mich und meine Entwicklung vor allem persönlich abseits des Platzes war es sehr entscheidend und war sehr, sehr wichtig für mich, ja. Carsten ist ein super Trainer und ein super Typ, mit dem man viel reden kann in Bereichen, der einfach eine Weitsicht hat auch, finde ich. Und der sehr klar ist in seiner Ansprache und seiner Aussage, was ich auch gebraucht habe. Und der mich sehr viel machen lässt auch und der auch sehr viel von mir fordert. Und für mich war es einfach so, dass ich früher nicht so eigenständig, so extrem eigenständig war. Und das war sehr wichtig, dass ich das bekommen habe, dass ich daran arbeiten musste. Und es war ja Gold wert, die Entscheidung dann im Nachhinein.
Wenn man sich für einen neuen Trainer entscheidet, dann werden ja auch Sachen umgestellt. Und wenn man dich ab und zu mal so in dem Zeitraum 2015, 2016 gesehen hat, dann waren da auch Matches dabei, wo du versucht hast, die Bälle sehr früh zu nehmen, sehr aktiv zu sein. Ich meine, du warst schon immer ein sehr aktiver Spieler, aber da hat man gemerkt, du versuchst, gewisse Dinge jetzt umzusetzen. Hast du teilweise in Kauf genommen, wenn das ab und zu mal nicht so gut geklappt hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Umstellung und vielleicht werde ich kurzfristig, werden die Ergebnisse etwas schlechter, aber langfristig macht es mich zu einem besseren Spieler. Kann man das so sagen, dass man sowas in Kauf nehmen muss?
Ja, natürlich muss man sowas in Kauf nehmen, aber speziell in der Situation war es für mich schwierig, weil ich aus dem Top 100 gedroppt bin.
Ja, du sprichst es an.
War tough und dann in dem Moment kannst du es nicht akzeptieren, wenn du verlierst, weil es einfach total scheiße ist und sich dumm anfühlt und du verstehst manchmal nicht, warum und du machst doch alles. Und dann kriegst du es nicht auf die Kette und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, Mist, was mache ich denn jetzt hier? Hinterfragst dich viel und da bleibt es einfach entscheidend, dass man am Ball bleibt. Und natürlich als Trainer hat man natürlich die Weitsicht und auch als Spieler ist es dann so, dass man denkt, unruhig wird auch. Ich weiß nicht, inwiefern man als Trainer auch unruhig wird, aber bestimmt auch ein wenig, aber wenn etwas nicht klappt, wie man sich vorstellt, wenn man an was arbeitet, es kommt nicht auf den Platz. Aber klar, da gab es auch natürlich taffe Gespräche zwischen uns, zwischen Carsten und mir, aber die waren absolut notwendig. Da bin ich sehr dankbar für, dass er so eine klare Ansprache da hat.
Okay.
Es ist absolut notwendig gewesen. Man muss halt sich dafür entscheiden, wo man hin will. Das muss man sich klar, wirklich klar und bewusst sein, was will ich, wie kann ich es erreichen. Und natürlich, Carsten und ich haben mein Spiel sehr verbessert. Ich finde, mein Spiel ist viel kompletter geworden. Wir haben sehr viel nach vorne gearbeitet, viel auf kurze Punkte, auf die ersten Schläge aus bedacht gearbeitet. Näher an die Linie, was du schon gesagt hast, aggressiver. Versucht noch mehr ins Feld reinzurücken. Viel Surfen Volley, viel Netzspiel abzuschließen, vor ans Netz, das war immer eine große Devise. Und ersten Schläge 0 bis 4 war sehr wichtig für uns. Und auch weiterhin den Slice viel einzubinden, weil da hatte ich vorher das Gefühl, dass ich keinen guten Slice hatte. Und den musste ich verbessern und den kann ich jetzt auch mal besser einsetzen. Das war sehr wichtig für mich.
Ihr achtet ja auch viel auf Prozentzahlen und Statistiken. Also ihr schon als Team. Und da hast du dir ja auch nochmal Unterstützung reingeholt, zumindest punktuell, wenn ich richtig informiert bin, mit dem O'Shaughnessy, richtig?
Genau, ja. Carsten ist ein riesen Fan von Craig. Ich bin es über die Jahre auch geworden dann mit Carsten. Wir haben natürlich immer zwischendurch auch was. Das 0 bis 4 kommt natürlich auch sehr von Craig. Was der Carsten am Anfang in mir gemacht hat, weil er auch sagt, dass der Craig ein super Typ ist. Und wir haben uns jetzt entschieden, natürlich haben wir letztes Jahr überlegt und vorletztes Jahr hatten wir einmal punktuell mit ihm was gemacht und es hat gut geklappt und dann haben wir uns überlegt, letztes Jahr haben wir was punktuell gemacht.
Kannst du ihn für die Hörer ganz kurz noch vorstellen, für die ihn nicht kennen, wer er ist, auch gerade mit Team Djokovic und mit den Statistiken, was
ja,
er macht?
Ja, klar. Also Craig O'Shaughnessy ist ein Top-Analyst auf der ATP-Tour. Einfach, der hat viele Berichte auch für Australian Open geschrieben und schreibt eigentlich immer Berichte über die ganzen Turniere mit Statistiken, seine Brain Game Tennis.
Genau, der hat als eine Art Journalist angefangen.
Ja. Genau, ist absolut Wahnsinn. Und es revolutioniert eigentlich schon viel, finde ich. Und er hat wirklich so coole Ideen und ja, wir fanden einfach, warum nicht? Versuchen wir es aus, versuchen wir es zu. Ich versuche noch professioneller, besser, immer besser zu werden. Warum soll ich den nicht dazuziehen? Und
wann hast du ihn das erste Mal dazugezogen?
Ach, ich habe ihn erst mal kennengelernt eigentlich, als er damals mit Dustin mal, über Dustin habe ich ihn kennengelernt, über den alten
über Dustin Brown? Dustin.
Ja, genau. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Form die mal was gemacht haben, aber...
Ja, ist ja nicht schlimm, ich wollte nur zeitlich wissen.
Ich weiß gar nicht, wie die was gemacht haben überhaupt, aber ich weiß nur, dass über einen alten Coach, der kannte den und von Dustin, ich glaube über Scott, ich weiß, Wittenberg war das, glaube ich. Ich weiß, bin nicht ganz hundertprozentig sicher, bevor ich diesen Quatsch erzähle. Deswegen war es für mich, ja, ich habe den dann irgendwann über Carsten mal kennengelernt und es war einfach, wir haben dann mal letztes Jahr in Rom was gemacht und dieses Jahr wollten wir dann ein bisschen mehr machen, waren in Australien ein paar Mal auf dem Platz auch, war echt sehr interessant, war schön zu sehen, ist ein guter Input auf jeden Fall, bin sehr happy damit.
Wenn du sagst, letztes Jahr in Rom was gemacht, 2009 war ja für dich so ein krasses Jahr, vielleicht mit dem ergebnistechnischen Höhepunkt French Open, mit dem Drittrunden-Krimisieg gegen Borna Coric. Hat das auch schon was gebracht, wenn ihr davor was in Rom gemacht habt, oder hatte das gar nichts damit zu tun? Und was war einfach nur ein reiner Kampf in dem Spiel?
Ach doch, es hat alles mit allem zu tun, aber es ist schwierig zu sagen, wenn ich jetzt einmal vorher mit ihm was gemacht habe, dass das unmittelbar was zu tun hat damit. Vielleicht, aber ich denke eher, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, wie wir hart gearbeitet haben, die ganzen Einheiten, die wir gemacht haben, die Extraschichten, was mit Carsten am Platz stand, was mit Uwe da Fitness gemacht habe. Ja, das alles hat sich dann endlich ausgezahlt, dass ich die erste, zweite Woche mal beim Grand Slam erreichen konnte. Und das war einfach so ein bisschen Kampfspiel. Und das war dann auch das Ergebnis von der ganzen harten Arbeit. Das war für mich sehr befreiend und enorm wichtig.
War das so, dass... befreiendste oder wichtigste Spiel so deiner Karriere, weil es auf einem Grand Slam war und so ein Meilenstein mit Erreichen der zweiten Woche?
Ja, auf jeden Fall. Eins der wichtigsten Spiele meiner Karriere, wenn nicht das wichtigste. Und ich glaube, an so ein Match, an das Match werde ich mich immer erinnern. Und auch wenn ich mich mal schlecht fühle, kein gutes Tennis spiele, gucke ich mir manchmal die Highlights an, wie ich da gespielt habe und wie ich da gebissen habe und wie ich gekämpft habe. Und dann inspiriert das wieder ein bisschen. Wenn die Inspiration fehlt, dann schaue ich mir manchmal echt so Videos an, wie ich gut gespielt habe und schaue mir Videos an von anderen, die gut spielen. Und ja, ist wichtig, finde ich.
Schön.
Inspiration ist nämlich nicht immer gleich. Es ist einfach, man wacht mal auf und man hat auch keine Lust und dann fühlt sich auch schlecht und dann muss man sich irgendwie wieder inspirieren lassen.
Ja, ist doch cool, gut, dass du dann da was hast, wo du wieder dich pushen kannst. Das sollte jeder Mensch irgendwie haben, dass man sich da wieder hochziehen kann. Gerade auch in so jetzigen Phasen. Genau. Zum Abschluss möchte ich nochmal ganz kurz auf das Spiel bei den Australian Open dieses Jahr kommen gegen Novak Djokovic. Du warst ja der einzige Spieler bis zum Finale gegen Dominic Thiem, der einen Satz gegen ihn gewinnen konnte. Und du hast vorhin auch gesagt, dass man am Anfang mal total überfahren ist, wenn man gegen große Spieler auf großen Courts spielt. Jetzt hattest du den Vorteil, dass du Jahr für Jahr immer wieder solche Erfahrungen gemacht hast. Und ich wollte fragen, ob du 2020 dann das mitnehmen konntest und selbstbewusster, tougher auf dem Platz warst und das ganz bewusster als wirklicher Gegner wahrnehmen konntest.
Ja, es war... war schon tough, als ich die Auslosung mitbekommen habe. Dachte, das gibt's doch nicht. Ja. Das kann nicht wahr sein, weil ich war einen nicht gesetzt. Und dann kriege ich die Auslosung und dachte, shit, ich wollte einfach, ich hätte mir vorgenommen, dritte Runde, vierte Runde wollte ich erreichen. Mhm. Und dann gehst du nach Australien und kriegst so eine Auslosung. Das ist einfach bitter. Total bitter, finde ich. Und dachte mir, war natürlich mega enttäuscht und ich hätte wirklich fast jedes losgenommen, außer das. Also Roger auch nicht gerne. Rafa hätte ich noch nicht so häufig gespielt, hätte ich eher genommen, aber das war einfach das schlimmste Los gefühlt, was man kriegen konnte. Und dann gehe ich da hin und wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Habe ich mir gesagt, okay, hey, komm, siehst du als Challenge. ist als Challenge, aber nicht als Challenge hier, spiel gut, sondern man überlegt, schlagen oder nicht, ja, schlagen, gehen wir aufs Ganze, natürlich muss ich ihn schlagen, gut mitspielen bringt ja nichts. Mhm. Und dass ich dann so Matches hatte wie vor 2 Jahren davor gegen Roger Federer, 4-6, 4-6, 6-7, wo ich auch Break vor beim dritten, wo ich den ersten beiden aber gar keine Chance hatte bei 4-6, 4-6. Und die helfen einem natürlich, wenn ich auf dem Court gespielt habe. Ich habe auf dem Court dann trainiert. Wir haben uns eingestellt. Wir haben uns haben versucht, alles genau exakt zu machen, dass ich ihn schlagen kann. Und das war eine besondere Herausforderung. Okay, ich fand, ich habe ein sehr gutes Match gespielt. Gegen Novak brutal schwierig einfach. Und ich war mit der Art und Weise, wie ich da rausgegangen bin und wie ich performt habe, war ich sehr zufrieden, wobei ich auch enttäuscht war, weil ich wollte das Match gewinnen, völlig klar. Mhm. Aber er war einfach zu stark dann und ich habe das akzeptiert, aber ich habe alles reingeworfen, das war das Wichtigste für mich.
Dass was ich einen passiert?
Satz gewonnen habe, war wirklich sehr, sehr wichtig für mich, dass ich dann einen Satz gewonnen habe, weil 4 Sätze ist halt nochmal ein Unterschied dann, finde ich.
Definitiv, ich wollte da auch nochmal nachfragen, was passiert, wenn man einen Satz gegen Novak Djokovic gewinnt und warum reicht es dann nicht, um weiter ins Spiel zu kommen? Was macht er besser? Ist er konditionell so, nochmal auf einem ganz anderen Level? Ist er konstanter? Versucht das mal greifbar zu machen.
Ich glaube, er ist einfach ein wahnsinniger Spieler, wahnsinniger Athlet. Das ist verrückt. Ich hatte so das Gefühl, ersten Satz war eng. Okay, den gewinnt er. War eigentlich schon weg bei 2-5 Satz bei gegen. Und dann ist es nochmal eng. Im zweiten läuft er weg. Ja. Und im dritten bin ich da, gewinne ihn. Und hinten raus hatte ich das Gefühl, lässt er bei 2-5 ein bisschen locker und los. Mhm. Gehe ich auf Toilette, komme wieder rein, gehe mich umziehen auch, weil ich komplett klitschnass war. Gehe wieder rein. Vom ersten Punkt an merkst du, bei ihm den Satz, keine Chance hast du da. So. Und es war so irgendwie so eine Aura, so was anderes, so den hole ich mir jetzt. Da konnte er nochmal umswitchen, so. Okay, den dritten habe ich verloren, egal, jetzt hole ich mir den. Ich bin am ersten Punkt da und habe mich direkt spielen lassen, mache 2 Fehler, kriege das Break, er ist weg. Ich acker, versuche, alles, nix. War einfach zu gut dann. Und das hat er, switcht er einfach nochmal um. Und da macht er keinen Fehler, wenn er nicht will. Das ist unglaublich.
Gut, dass du es nochmal so erklärt hast. Noch eine Anekdote zu dem Spiel. Ich saß auf der Pressetribüne und ich hatte Blick auf sein Team, auf seine Coachingbox, wo ja 4, 5 Jungs sitzen. Und der hat in jedem Satz so eine Trinkflasche bekommen, wie man das kennt, so eine Radsport-Trinkflasche, wo die in Pulver reingemacht haben mit einem Strohhalm. Und über die TV-Kameras, also der hat das ganz offen gemacht, war das in den Spielpausen immer eingefangen, dass er eine Hälfte trinkt und mit der Nase so ein Pulver reinzieht. Ich weiß nicht, ob er dadurch eine bessere Konzentration hat oder was ihm da das offiziell hilft. Ich habe ihm dann 2 Wochen später auf der Siegerkonferenz im Finale, habe ich ihn gefragt, weil er das da wieder gemacht hatte beim Finale, was er da macht. Und da hat er so ein bisschen ironisch geantwortet, das ist ein Magic Powder, also ein Magic Powder halt, dass sein Physiotherapeut in einem magischen chemischen Labor für ihn zusammengebraucht hat. Und dann hat der ganze Raum gelacht. Aber ich hätte gerne mal wirklich als Journalist gewusst, einfach nur ehrlicherweise, was das ist, ob das Elektrolyte sind oder Pulver sind, weil ich auch das Gefühl habe, dass er in den entscheidenden Phasen einfach so, wie du es beschrieben hast, so konzentriert und so eine Aura hat. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du weißt oder ob du da das mitbekommst, was er da macht und ob man sich darüber unterhält, ob einem das auch helfen kann.
Das ist verrückt, das höre ich zum ersten Mal, deswegen habe ich gar nicht gesehen. Hast du gut beobachtet, dann Wahnsinn. Also,
es gibt Eurosport-Videos. Es gibt Eurosport-Videos, die das aufzeigen, ja.
Wow. Keine Ahnung. Nee, weiß ich gar nicht.
Ja, er wollte sich leider auch dazu wahrscheinlich vor dem vollen Pressekonferenzsaal mit 200 Journalisten
ja, okay, wieso, äußern. Wieso soll er auch etwas von sich preisgeben, was ihm hilft, theoretisch, was andere Spieler auch nutzen könnten. Mhm. Das wäre wahrscheinlich dann für sich behalten, denke ich mal. in der Hinsicht.
Gut, dann kommt unser Gespräch zum Ende. Ich habe noch eine kurze Rubrik, die wir machen.
Der Slice ist heiß.
Genau, die heißt Der Slice ist heiß. Geht ganz schnell. Ich gebe dir 5 Thesen, also 5 Sätze, und du sagst, ob die deiner Meinung nach stimmen oder nicht stimmen, und darfst dann auch gerne begründen kurz, warum die stimmen oder nicht stimmen.
Gut.
Die erste These ist, 2020 wird nochmal Profi-Tennis gespielt.
International nein, weil ich denke, dass es nicht möglich sein wird, dass jede Nation, also dass jeder Spieler aus allen verschiedenen Nationen in jedes Gebiet der Welt fliegen kann.
Also aufgrund der Reisebeschränkungen siehst du Profi-Tennis auf deinem Niveau sehr schwer.
National wird was gespielt, denke ich, ja.
Okay. Jan-Lennard Struff wird irgendwann mal ein ATP-Turnier gewinnen und ein Top-20-Spieler sein.
Ja, dafür werde ich alles machen und das hoffe ich sehr.
Die Verbände im Tennis wie ATP, WTA, ITF arbeiten nicht gut zusammen.
Sie haben gegensätzliche Interessen mit dem Davis Cup, ATP Cup hat man schon gesehen. Ja, jeder will seine Position selbst stärken, das stimmt schon. Ja.
Und die letzte Aussage, ein bisschen provozierend, du kennst meine Schwerpunkte auch, Doping im Tennis bringt nichts.
Sehe ich absolut, die These finde ich lächerlich, weil ich glaube einfach, dass es was bringen würde. Ich habe keine Ahnung von Doping, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wieso sollte es im Tennis nichts bringen? Es geht um Regeneration, es geht um Kraft und es geht um alles Mögliche. Und warum, ich habe schon viele gehört, ja, dass nichts bringen sollte. Aber absolut, warum soll es nichts bringen im Tennis? Also es ist so viel Geld im Spiel, da wird natürlich wird es das auch irgendwie geben, denke ich. Aber man weiß nicht, in was für einer Form, man kann es nicht wissen. Aber ich persönlich denke, dass wenn man so ein Mittel nehmen sollte oder irgendwas, dann wird das eine Steigerung bei jeder Sportart bezwecken können, denke ich mal. Also ist mein Gefühl. Ich weiß nicht genau, weil ich einfach keine Ahnung davon wirklich habe, aber ich würde es, würde ich einfach so sehen, und das ist mein Gefühl dazu.
Gut, dann vielen Dank für deine ehrliche Antwort. Das war die Rubrik Der Slice ist heiß, und das war es auch schon. Etwas mehr als eine Stunde mit Jan-Lennard Struff. Jan-Lennard, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, das Gespräch hat dir auch Spaß gemacht. Und,
sehr, danke schön. Ja.
Die nächsten Wochen kommen dann weitere Gesprächspartner. Ich verrate jetzt noch nicht, mit wem und wie lange. Und zum Abschluss möchte ich mich nicht nur bei Jan-Lennard Struff bedanken, dass er mitgemacht hat bei der ersten Sendung, sondern auch ganz kurz noch die Chance nutzen, mich bei 3-4 Leuten zu bedanken, die mir geholfen haben bei der Realisierung dieses Podcasts. Zunächst mal bei Christel Hammerand, die das Podcast-Cover kreiert hat. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Sie macht sehr tolle Sachen im Designerbereich. Ihr findet sie auf Instagram unter hi.christel. Christel am Ende ohne E. Schaut mal vorbei, wenn ihr da Hilfe braucht für ähnliche Sachen, ist der richtige Ansprechpartner. Und bei Lara Hoffmann, mit der ich vor 9 Jahren beim Radiosender in Mainz angefangen habe und die heute eine super Nachrichtensprecherin ist, die Jingles für mich produziert hat, auch hier auf Instagram erreichbar unter Lara Hoffmann mit 2F unterstrich reinzigartig wie der Fluss Rhein. Und zum Schluss, last but not least, bei meinem besten Kumpel Tobi, der zusammen mit Ivan sich um die Technik kümmert, damit ihr Jan-Lennard Struff auch gut verstanden habt und mich hoffentlich auch. Das war's von meiner Seite. Jan-Lennard, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine weiterhin schöne Zeit in dieser komischen, besonderen Zeit, zumindest mit deiner Familie, dass du das genießen kannst und dein Sohn weiter aufwachsen sieht, und viel Erfolg für deine weite Karriere. Und ich hoffe, dass ihr bald wieder einschaltet bei Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast. Mach's gut, Jan Lennart.
Vielen Dank.